Herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Dassault Systèmes Podcast Actually Why Not? Warum eigentlich nicht? Wir unterhalten uns mit internen und externen Persönlichkeiten über ihre bisherige Karriere, die markanten Erlebnisse und über die Warum eigentlich nicht Momente auf ihrem Weg. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage nach dem Wert von Vielfalt im jeweiligen Kontext. Damit möchten wir ein paar Ideen geben, zum Nachdenken anregen und vielleicht stellt sich der eine oder die andere Zuhörerin selbst die Frage, warum eigentlich nicht. Wir sind
Lena Dümmow,
Alina Knappek
und Judith Wallner. Lena und ich stellen heute die Fragen, Alina kümmert sich um die Technik und die Verantwortung für die Gäste liegt bei mir. Unser heutiger Gast ist Nina Wöss, Mitbegründerin von Female Founders und Managing Partnerin von FundF. Wir werden mit ihr in den folgenden gut 20 Minuten unter anderem über ihre Karriere und ihre Warum-eigentlich-nicht-Momente sprechen. Liebe Nina, herzlich willkommen.
Hi, danke, dass ihr mich hostet.
Es ist uns eine sehr große Freude, dich heute in unserer 10. Folge zu begrüßen und zu interviewen. Nina hat nach ihrem Studium und einigen Jahren in der Venture Capital und Start-up-Szene mit ihrer Gründungspartnerin Lisa Marie Fassel Female Founders gegründet. Die beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, gleiche Chancen zu schaffen für unternehmerisch tätige Frauen im europäischen Ökosystem für Technologie und Innovation. Und wir freuen uns darüber und über ihr noch sehr viel breiteres berufliches Engagement heute mehr zu erfahren. Liebe Nina, wie immer lautet unsere erste Frage und bitte nimm uns und unsere Zuhörerinnen bitte mal mit zu den drei großen Meilensteinen in deiner Karriere.
Sehr gerne. Drei, das ist viel und wenig zugleich, aber ich habe drei Situationen bzw. drei Meilensteine, die ich sehr gerne teile. Der erste Meilenstein war direkt nach dem Abschluss meines Studiums. Also ich habe BWL studiert, verschiedene Praktika im Ausland gemacht und hatte immer den Wunsch, in die Kulturszene oder Kulturindustrie einzusteigen. Und zwar auf der betriebswirtschaftlichen Seite, deswegen auch die Studienwahl. Und habe mich während meinem Studium immer wieder damit beschäftigt, hier ein Netzwerk aufzubauen, mir zu überlegen, wie könnte dieser Job aussehen. Habe dann auch verschiedene Erfahrungen gemacht, die sehr spannend waren, aber bei denen ich auch gesehen habe, dass der Konsum von Kultur und die Umsetzung von Kultur auf der betriebswirtschaftlichen Seite sehr unterschiedlich ist und dass das eigentlich den Konsum fast ein bisschen entzaubert. Konsum vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber auch das Genießen von Kultur und das Feiern von Kultur. Und dann war mein Gedanke, okay, vielleicht wäre es doch ganz spannend, bevor man wirklich final sich dann für den ersten großen Vollzeitjob entscheidet, nochmal ein paar Versuche zu wagen, in neue Industrien reinzugehen. Und habe dann über Gespräche im Freundeskreis begonnen zu überlegen, wo könnte das sein und welche Art von Firma und Position könnte das sein. Und habe mich dann für ein sozusagen allerletztes Praktikum entschieden und das war im Bereich Venture Capital. Und dieser Bereich war für mich davor ein komplett weißes Feld und das war unglaublich spannend, dann in ein neues Thema einzutauchen und das war ein Moment, der tatsächlich mein ganzes Leben und meine gesamte berufliche Karriere beeinflusst hat, weil es für mich der Eingang in eine Szene war, die mich unglaublich bereichert, die ich spannend fand und immer noch finde und die mich als Persönlichkeit unglaublich vorangebracht hat. Und deswegen ist das ein Meilenstein, ohne den vieles andere nicht passiert wäre und auch die rückblickend gesehen, die eigene Offenheit, in so eine Situation reinzugehen, obwohl man eigentlich ganz ein anderes Ziel hatte, war lebensverändernd. Das war das Erste. Ein zweiter Meilenstein, ganz sicher die Gründung von Female Founders. Wir sind mit Female Founders als Verein gestartet, haben gegründet neben unseren Vollzeitjobs, die auch schon zeitlich und inhaltlich sehr anspruchsvoll waren. Das war durchaus auch damals eine Überlegung, okay, ist das jetzt wirklich das Richtige, da auch noch seine private Zeit in ein weiteres großes Thema zu investieren? War auch in vielen Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, waren sich nicht alle einig, ob das eine gute Idee ist. Aber auch offensichtlich habe ich mich dafür entschieden, in diese Richtung zu gehen. Und wir haben dann, also meine Gründungskollegin und ich, das über viele Jahre ehrenamtlich betrieben und begonnen, Female Founders aufzubauen. Eben die Grundlage für das, was ich heute mache und auch die Grundlage für ein Unternehmen, das inzwischen 15 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Also durchaus der Beginn von etwas Großen. Und das führt mich dann auch zum dritten Meilenstein. Das war und ist die Gründung unseres eigenen Venture Capital Fonds, der auch sowohl wieder auf persönlicher und beruflicher Ebene ein sehr, sehr großer Schritt war und auch einer, der uns sehr gefordert hat.
Wow, das klingt nicht nur spannend, das klingt nach einer sehr imponierenden Karriere und Erfahrung bis hierhin, Nina. Venture Capital, Millionen Investment, Start-up-Szene, Gründerin, zuerst ehrenamtlich und dann hauptberuflich.
Genau.
Und ihr habt in wie vielen Jahren das jetzt aufgebaut?
Wir haben vor 7 Jahren begonnen, an Female Founders zu arbeiten und haben uns vor 3 Jahren entschieden, Vollzeit und wirklich professionell das Thema anzugehen und vor circa 1,5 Jahren begonnen, am Fonds zu arbeiten.
Auf diesem Weg gab es aber doch bestimmt auch Umwege oder sowas wie Sackgassen, oder vielleicht glaubt man erstmal, es ist eine Sackgasse. Wie war das bei dir? Was waren da so die markanten Punkte und Fragen und vielleicht auch Zweifel auf dem Weg?
Also mein erster Job, der mich eben in die Venture Capital Community geführt hat, war bei einem inzwischen sehr großen und etablierten Fonds namens Speedinvest, bei dem ich dann auch wirklich 8 Jahre im Team war und 8 Jahre ein Teil eines sehr großen Wegs und einer sehr großen Vision gewesen bin. Und in diesen Jahren hat sich innerhalb dieses Fonds extrem viel verändert. Und das war schon auf einer persönlichen Ebene extrem anspruchsvoll. Und zwar deswegen, weil damals, als ich eben frisch von der Uni kommend bei diesem Fonds gestartet bin, waren wir zu 5. Und als ich ging, waren über 70, 80 Mitarbeitende in diesem Unternehmen. Und da kann ich schon ganz ehrlich sagen, dass das als Teammitglied eine sehr große Herausforderung war, immer wieder seine eigene Rolle zu finden. Einerseits professionell gesehen neue Skills dazu zu lernen, aber auch zu sehen, wie sich Teamkultur verändert, wie sich das auf das eigene Empfinden der Arbeit auswirkt und da auch seine Rolle zu finden in einer Community, die schon sehr, wo jeder sehr ambitioniert ist, was auch nicht immer einfach ist, was auch als Frau nicht immer einfach ist und was dann unter anderem für mich auch zur Gründung von Female Founders geführt hat. Also das heißt konkret in der Investment-Szene und auch in der Technologie-Szene ist ja leider allgemein hin bekannt, dass primär weiße Männer unterwegs sind und vor allem auch an den entscheidenden Stellhebeln sitzen und sich da als Junior-Person den eigenen Weg zu bahnen, das war mit vielen Unsicherheiten verbunden und auch mit vielen Situationen, in denen ich mir die Frage gestellt habe, ist diese Industrie eine, in der ich sein will? Es ist eine Industrie, in der sehr viel auf Personal Branding Wert gelegt wird, in der man sein Netzwerk mühsam über Jahre aufbaut und dann auch verteidigt, in dem Teamarbeit nicht immer groß geschrieben wird, obwohl sich auch da etwas ändert. Also auch hier die Erfahrung, es gibt schwarze und weiße Seiten, wie bei allen Industrien und allen Jobs. Aber es war schon eine taffe Zeit und ich bewundere auch jede Person, die hier dranbleibt und sich einen Namen macht.
Wenn du heute zurückschaust, Nina, was war denn einer der prägendsten, warum eigentlich nicht, Momente in deinem Leben?
Das war ein Moment, der in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist. Ich bin auch ehrenamtlich Vorsitzende der Austrian Venture Capital and Private Equity Organization, kurz AFCO, und war dort schon im Vorstand über ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr, als dann eine Veränderung im Vorstand anstand und mich ein Kollege darauf ansprach, ob ich nicht den Vorsitz dieses Gremiums übernehmen möchte.
Darf ich zwischenfragen, was ist die Aufgabe dieses Gremiums oder von der AFCO erstmal?
Die AFCO ist eine Organisation, die Venture Capital und Private Equity Investoren in Österreich vertritt und sich dafür einsetzt, die Rahmenbedingungen auf rechtlicher Seite für diese Investoren und Investorinnen zu verbessern und zum anderen diese zu vernetzen, sowohl untereinander, aber auch mit anderen Stakeholdern und Stakeholderinnen im Ökosystem. nachdem ich dieser Kollege angesprochen hatte, ob ich mir das nicht überlegen möchte, diese Position zu übernehmen, hatte ich im ersten Moment sofort den Impuls, nein, das ist zu groß, geht sich das zeitlich aus, kann ich diese Rolle erfüllen, wird mir das Spaß machen, ist das das Richtige für mich? Und hatte aber das Glück, dass ich in dieser Runde sehr viel Support auch von den bestehenden, durch die Bank männlichen Kollegen hatte und wurde dann zur Vorsitzenden gewählt und habe diese Position inzwischen seit 2 Jahren inne. Und es war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit für mich.
Also du hast gesagt, du wurdest gefragt und hast erstmal gesagt, nee, oder hast dir erstmal gesagt, nee, geht so gar nicht. Und das war die Frage dann, warum eigentlich nicht? Wann kam dann das Warum eigentlich nicht bei dir dazu?
Also nach dieser ersten Abwehrreaktion meinerseits hat es dann doch zu rattern begonnen im Kopf. Und ich dachte, naja, also ich stelle mich oft auf die Bühne und versuche Frauen zu ermutigen, mehr aus ihrer Karriere zu machen, sich zu positionieren, Entscheidungspositionen anzustreben. Und dann selbst so eine Opportunity zu bekommen und sie mal spontan abzulehnen, widerspricht ja dem, was ich anderen rate. Und da habe ich mich dann schon auch selbst an der Nase genommen und mir mal überlegt, okay, also kannst du das nicht, willst du das nicht oder wäre es vielleicht schon eine Option, sich das mal anzusehen. Und insofern hatte ich ja auch Glück beziehungsweise die richtigen Kollegen an meiner Seite, die erkannt haben, dass das schon in mir steckt und die mich auch unterstützt haben, diesen Weg zu gehen.
Vielen Dank für den Einblick.
Wir haben ja vorhin schon kurz über deine Gründung von Female Founders gesprochen. Aber bevor wir jetzt gleich in die Thematik einsteigen, möchtest du uns noch einmal kurz erklären, was wir uns unter Female Founders vorstellen können?
Female Founders ist ein paneuropäisches Netzwerk und Ökosystem für Frauen in der Technologiebranche mit 2 Zielgruppen. Zum einen Gründungsteams von Startups mit mindestens einer Frau und zum anderen Frauen, die eine Karriere in der Technologie-Community anstreben. Für diese beiden Zielgruppen haben wir verschiedene Events und Programme, mit denen wir die Personen vernetzen, ihnen Zugang zu Know-how geben und, das ist der neueste Schritt in unserer Reise mit Female Founders, in die sie auch investieren können. Das heißt, Female Founders an sich ist eine Brand, die seit 7 Jahren am Markt besteht und die über diese 7 Jahre eine sehr große Reichweite aufgebaut hat. Also wir erreichen im Moment monatlich 66.000 Frauen, wie gesagt, über ganz Europa verteilt, was unglaublich spannend ist, weil wir sehr verschiedene Backgrounds sehen, verschiedenste Businessmodelle und auch internationale Zusammenarbeit. Und die Arbeit an Female Founders hat uns gezeigt, wie wichtig vor allem der Finanzierungsaspekt in dieser Reise dieser Gründerinnen ist. Und deswegen war für uns auch der logische nächste Schritt, einen eigenen Venture Capital Fonds zu lancieren. Und das ist vor circa 6 Monaten passiert. Und wir investieren nun auch direkt in Startups.
Wie seid ihr damals, du und deine Gründungspartnerin Lisa-Marie Fassel, auf die Idee und auf das Konzept von Female Founders gekommen?
Das war tatsächlich sehr klassisch aus einem eigenen Problem heraus. Also wir waren damals sehr jung in unseren ersten Jobs und hatten die ganz banale Frage, wie vernetze ich mich? Wie finde ich Gleichgesinnte? Und wie finde ich auch Personen, beziehungsweise wirklich ganz konkret Frauen, von denen ich lernen kann, die vielleicht schon etwas älter sind als ich, 2, 3 Schritte schon weitergegangen sind in ihrer beruflichen Karriere. Und natürlich hat es auch damals schon verschiedenste Netzwerke gegeben. Die waren aber allerdings sehr breit. Und nachdem wir beide aus der Startup-Community kommen, war es für uns die Frage, wie finden wir Frauen, die in unserer Industrie unterwegs sind. Das war der Ursprungsgedanke und der wurde dann noch von einer weiteren Frage ergänzt, nämlich der Tatsache, dass wir beide immer wieder nach Tipps gefragt wurden, wie bekomme ich Zugang zu dieser Person und zu jener Person. Also waren beide auch oder sind beide Netzwerkerinnen und man will natürlich immer weiterhelfen, aber irgendwo ist dann natürlich auch ein natürliches Limit, wie viel kann ich jemandem helfen, ohne irgendwie konkret ein Netzwerk selbst zu haben oder eine Plattform zu haben. Und dann dachten wir, okay, dann machen wir mal ein Meetup zu dem Thema. Und haben damit gerechnet, dass 15, 20 Leute kommen und dann hatten sich plötzlich 50 Leute angemeldet und 40 sind gekommen. Also das allein war schon ein cooles Zeichen. Es gibt viele tolle Menschen, die ein Thema teilen und die wir auch bewegen konnten. Und dann war irgendwie klar, okay, da muss man mehr draus machen. Viele haben uns damals gesagt, na gut, ihr werdet da nie dranbleiben, Events organisieren, mega mühsam, das wird euch schon noch zwei Meetups nerven. Ja gut, glücklicherweise haben wir bewiesen, dass es schon geht, mehr draus zu machen und hatten dann wirklich schon beim zweiten, dritten, vierten Meetup mehr als 100 Leute jeweils. Und auch mit dem tollen Nebeneffekt, dass wir, also wir sind in Wien gestartet mit diesen Meetups, dass dann wirklich Frauen aus Budapest, Bratislava, Prag nach Wien kamen, nur für das Meetup. Und das war dann auch ein Zeichen für uns, wie groß das Bedürfnis ist, dass wir hier stillen können. Und ja, das war in Wirklichkeit der Ausgangspunkt.
Warum, liebe Nina, habt ihr den Schwerpunkt auf Frauen gelegt?
Das ist eine gute Frage, die sich mit tatsächlich inzwischen sehr vielen Statistiken beantworten lässt. Frauen sind seit Jahren chronisch unterrepräsentiert in dieser Startup- und Technologie-Community und zwar auf allen Ebenen, sowohl auf der Seite der Gründerinnen und Gründer, auf der Seite der Mitarbeitenden in den Startups, aber auch, und das ist ein wichtiger Ansatz bei uns, auf der Seite der Investorinnen und Investoren. Und ein wichtiges Element, um langfristig eine Veränderung, was die Diversität angeht, in der Startup-Szene herbeizuführen, ist auch die Diversität bei den Investorinnen voranzutreiben.
Frauen sind in der Startup-Szene unterrepräsentiert, aber es ist ja auch noch nicht ein ausgeglichenes Verhältnis vorhanden bei den großen Firmen. Und da kommen wir zu unserer Schätzfrage, die wir für dich mitgebracht haben, Nina. Wir beziehen uns auf eine Studie der Albright-Stiftung. Und diese Studie ist aus dem Jahr 2021 und besagt, dass nur ca. 50% der 160 Unternehmen im deutschen DAX eine Frau im Vorstand haben. Unsere Frage an dich lautet jetzt: Was schätzt du, wie viele Jahre wird es dauern, wenn wir das aktuelle durchschnittliche Veränderungstempo weiterfahren, bis in den 160 Vorständen in DAX, MDAX und SDAX ein Frauenanteil von 50% erreicht wird?
Viel zu lange wäre mal meine spontane Antwort. Und das viel zu lange würde ich benennen mit 100 Jahre.
Da bist du ganz pessimistisch.
Ja, aber überrasch mich gerne mit einer Zahl, die mich hier jetzt optimistischer macht. Da wäre ich sehr erfreut, wenn das so wäre.
Wir werden den Freitag zu einem schönen Tag für dich machen, Nina, denn es würde nur 26 Jahre dauern.
Oh wow, okay.
Nur in Anführungszeichen, denn immerhin, wenn man das aktuelle Veränderungstempo fortsetzen würde, dauert es noch 26 Jahre, bis in den Vorständen der deutschen DAX, MDAX und SDAX Unternehmen ein Frauenanteil von 50% vorhanden ist.
Ja, da ist jetzt zwar von meinen 100 kommend, wirkt 26 wenig, aber natürlich wiederum anders betrachtet sind 26 Jahre, sehr lange 26 Jahre, ja.
Also das heißt, der Unterschied von der Startup-Szene zu den Großkonzernen, zumindest wenn es um die Top-Ebene geht, scheint leider gar nicht so groß zu sein.
Leider nein.
Jetzt haben wir so viel über das Gründersein gesprochen, da würde mich jetzt doch interessieren, ist einem das Gründersein in die Wiege gelegt oder kann man das auch lernen?
Das kann man definitiv lernen und das ist auch die ganz, ganz gute und wichtige Nachricht. Also was wir natürlich sehen in der Gesellschaft, das gilt für Europa, traue ich mich zu sagen, ich sehe das auf jeden Fall in Deutschland und Österreich, ist, dass natürlich auch der Bildungsstandard beziehungsweise auch der berufliche Hintergrund der Eltern einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wohin sich die Karriere der Kinder entwickelt. Und das ist natürlich ein sehr großer Nachteil für jene, die in ihrer Kindheit und Jugend diese Einblicke in Unternehmerinnentum nicht in der Familie erhalten können. Das heißt, es ist auch das Bildungssystem gefragt, diese Ungleichheiten in der Gesellschaft auszugleichen beziehungsweise Menschen zu ermöglichen, Hintergründe kennenzulernen und Berufsbilder kennenzulernen, die sie nicht aus der Familie kennen. Das Unternehmerinnentum hat sicher einige Persönlichkeitsmerkmale, die man verstärkt bei den Personen sieht, die diese Richtung einschlagen. Aber hier geht es nicht um vererbte Eigenschaften, die Personen prinzipiell davon ausschließen zu gründen.
Da kommen wir jetzt ja schon fast in unser abschließendes Kapitel, der Wert von Vielfalt, weil du hast gesagt, die Perspektiven und in unterschiedliche Bereiche reinzugehen, unterschiedliche Berufsbilder kennenzulernen, da sind wir schon auf dem besten Weg in den Wert von Vielfalt. Welche Rolle spielt Vielfalt denn grundsätzlich im Venture Capital, im Startup-Umfeld?
Sie spielt eine große Rolle, in der Theorie vor allem. Also wir sehen immer wieder wirklich äußerst namhafte Studien, also wenn wir uns die Gesellschaft ansehen, aber eben auch ganz konkret, wie Innovation entsteht, wo inzwischen über Jahre hinweg immer wieder belegt werden kann, dass Meinungsvielfalt und vor allem auch der Hintergrund, den Menschen einbringen, ein ganz großer Treiber von Innovation ist, neue Lösungen zu finden, Ideen zu generieren und diese auch effizient zu generieren. Gleichzeitig sehen wir aber, dass sich oft wenig bewegt, wenn wir uns eben die Mitarbeitenden in Startups anschauen oder eben auch, wie gesagt, die Innovations-Community. Warum ist das so? Weil Vielfalt natürlich auch anstrengend ist. Es ist einfach aufwendiger, ein Team zu haben, in dem nicht alle gleich denken, weil sie einen ähnlichen Hintergrund haben, alle an der ähnlichen Schule waren oder ihre Eltern haben ähnliche Berufsbilder. Vielfalt benötigt Kommunikation, Vielfalt benötigt teilweise neue Formate. Wie werden Meetings gestaltet? Wie werden Menschen eingebunden? Und der Weg dorthin, diese Meetingkultur, diese Arbeitskultur zu definieren, ist ein langer Weg. Und teilweise auch ein als mühsam empfundener Weg, aber einer, der sich auszahlt und den wir auch gehen sollen und müssen, auch aus einer ethischen und moralischen Frage heraus.
Die nächste Frage, die wir an dich haben, ist eine Standardfrage, die wir für jeden Gast in unserem Podcast haben. Und zwar würde uns interessieren, wie viele Vorgesetzte hattest du bis jetzt in deiner Karriere und wie viele davon waren Frauen? Wie viele davon waren jünger als du? Und welche Unterschiede hast du wahrgenommen, falls du welche wahrgenommen hast?
Also es waren 8 Vorgesetzte, die ich jetzt gezählt habe. 2 davon waren Frauen. Keine der Frauen war jünger als ich. Also insgesamt kann ich sagen, dass die Vorgesetzten, mit denen ich arbeiten durfte, durch die Bank sehr tolle Vorgesetzte waren, also die mich unterstützt haben, die mich gefördert haben, die teilweise wirklich über Jahre mit mir gearbeitet haben oder ich mit ihnen und habe insgesamt ein sehr positives Bild von allen diesen Menschen. Es gibt natürlich Unterschiede, bei denen ich aber jetzt sagen würde, das wären eher Unterschiede in der Persönlichkeit, kann aber schon auch sagen, dass vor allem auch als junge Frau, die direkt von der Uni kam, es sehr spannend war, auch mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil es nochmal eine andere Möglichkeit ist, wirklich Vorbilder zu finden und zwar auch Vorbilder, mit denen man sich sehr gut identifizieren kann. Und das war einfach auch spannend zu sehen, wie diese Frauen das machen, wie sie ihren täglichen Job angehen. Und das sieht man ja dann immer sehr gut bei einer Vorgesetztenrolle.
Vielen Dank dafür. Wir versuchen uns da ja in einer sehr nicht wissenschaftlichen Statistik, die wir dazu aufbauen. Und du verbesserst sie leicht, denn bisher war die Prozentzahl der weiblichen Vorgesetzten bei circa 11%. Nur das wird durch deine Angaben schon etwas besser.
Cool.
Nicht eingerechnet haben wir die vom vorletzten Gast, von dem Schauspieler, ja. Weil mit den Regisseurinnen und Regisseuren in der Anzahl hat uns das die Statistik gesprengt. Nina, unsere letzte Frage ist von Frau Professor Dr. Claudia Peuss. Das war unser letzter Gast in der Folge Nummer 9. Sie ist Professorin an der TU München. Sie hat das TUM Institute for Lifelong Learning gegründet und ist VP Talent Management und Diversity an der TU München.
Liebe Frau Wöss, ich bin ganz begeistert von Ihrem Werdegang und ich bin sicher, Sie sind Vorbild für so viele Gründerinnen. Jetzt haben Sie auch aus dem Bereich Venture Capital sicherlich ganz viele Erfahrungen und Einblicke. Und ich würde mich fragen, was sind denn geheime Spielregeln im Bereich Venture Capital?
Es ist tatsächlich das Netzwerken. Vielleicht ist das gar nicht so geheim, aber das ist dann auch meine Erfahrung. Netzwerk, und ich würde wirklich sagen, es zahlt sich aus, nett zu sein. Und das soll jetzt nicht naiv klingen, aber menschlich zu sein und authentisch zu sein ist etwas, das einerseits dazu führt, dass man in Erinnerung bleibt und dass man eben auch wieder, wie vorhin angesprochen, kollaborativ arbeiten kann. Und am Ende des Tages ist Venture Capital Kollaboration. Ja, teilweise schnappt man sich vielleicht auch mal Deals gegenseitig weg. Es ist Business, das ist okay. Aber auch hier, man trifft sich immer mehrmals im Leben. Und deswegen zahlt sich's aus, nett zu sein.
An dieser Stelle kommen wir zum Ende unserer 10. Podcast-Folge, liebe Nina. Und du hast vorhin auf die Frage nach den Geheimnissen und Einblicken aus der Venture-Capital-Szene was gesagt, was ich jetzt auch gern wiederholen möchte. Denn es war nicht nur ein sehr nettes Gespräch mit dir, es war ein sehr authentisches Gespräch mit dir. Und du wirst uns bestimmt auch in sehr guter Erinnerung bleiben. Und im Namen von meinen Kolleginnen und mir möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für die Einblicke, die du mit uns geteilt hast und für dein Vertrauen, dass wir hier einen guten Podcast miteinander machen. Herzlichen Dank, es war toll.
Vielen, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben.